Gibt es einen besseren Tag, um deinen Sparplan auszuführen?
Also du meinst, ob man sich aussucht, ob man es zum Beispiel am Monatsersten oder am Monatsfünfzehnten den Sparplan ausführen lässt?
Genau.
Interessante Frage.
Wahrscheinliche Antwort, zum Beispiel in meinem Fall, keine Ahnung. Aber wir haben uns das mal angeschaut mit einem überraschenden oder nicht überraschenden Ergebnis, je nachdem, wie man es sehen will. Und das diskutieren wir in dieser Folge ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, also wenn du jetzt einen Sparplan hast, dann investierst du ja einen festen Betrag jeden Monat oder sagen wir mal regelmäßig, kann ja auch quartalsweise sein, in einen Aktien-ETF. So. Ja. Und das passiert ja oft am Anfang des Monats, weil vielen Leuten kommt ja das Gehalt am Ende des Monats und dann geht es danach entweder per Dauerauftrag oder Lastschriftmandat aufs Verrechnungskonto und dann wird irgendwann der Sparplan ausgeführt. Aber man kann sich ja bei manchen Brokern auch aussuchen.
Genau.
Also man kann sich bestimmte Daten aussuchen. Man kann jetzt selten sich flexibel irgendeins aussuchen, aber es gibt ja meistens bestimmte Daten, die möglich sind.
Genau, also es kann ja ganz unterschiedlich sein. Es kann selbstständig sein und zu ganz unterschiedlichen Zeiten große Geldeingänge haben. Bei manchen Firmen wird das Geld halt auch nicht am Monatsende, sondern am Monatsanfang ausgeschüttet und dann ist sozusagen am Monatsersten noch kein Geld auf deinem Konto, deswegen brauchst du den Sparplan noch nicht laufen lassen. Oder es wird tatsächlich am 15. Also gibt schon verschiedene Möglichkeiten, je nach Broker.
Und die Frage ist natürlich, macht das jetzt einen Unterschied?
Hm.
Ob ich jetzt am 1. kaufe, am 15., am 28. ist ja auch so ein klassischer Termin.
Das heißt, die Frage dahinter ist eigentlich, haben Aktienkurse oder der Aktienmarkt insgesamt eine Tendenz im Monatsverlauf? Oder anders gesagt, kann ich zum Beispiel eher beispielsweise am Monat zur Monatsmitte mit niedrigeren Kursen, ich werde zu niedrigen Kursen einkaufen, mit niedrigeren Kursen rechnen als am Monatsanfang, weil am Monatsanfang die ganzen Sparpläne ausgeführt werden und da die Kurse sozusagen in die Höhe. Alles in die Höhe, genau.
Und das wurden wir tatsächlich regelmäßig aus der Finanztipp-Community gefragt und wir haben uns das deswegen mal angeschaut. Und falls du noch mehr dazu wissen willst, hol dir auf jeden Fall die Finanztipp-App. Da bist du einmal jederzeit informiert, also alles, was um deine Finanzen passiert. Lad dir einfach die App runter, aktivier die Benachrichtigungen und da kannst du auch eine Heatmap zu den Monatstagen anschauen, die unser Team dazu erstellt hat. Da kannst du dann quasi in Farben die Tage und Jahre vergleichen.
Also ich glaube, man kann sagen, wenn unser Team Test und Analyse dort etwas macht, unter unserem wissenschaftlichen Leiter Philipp Küppers, ja, das hat tatsächlich auch wissenschaftlichen Anspruch. Also die machen da schon Sachen mit Hand und Fuß. Ich glaube, so genau, wie sich das praktisch keine Expertenredaktion in Deutschland anschaut. Und da kann man das dann auch schön in unserer App eben dokumentiert sehen.
Es wird auch ein bisschen kompliziert heute zwischendurch, aber wir kriegen das zusammen super hin. Genau, also sehr die Frage, welcher Tag ist der beste? Und dafür haben wir eben den MSCI World, wichtig, in Euro seit 2001 untersucht. Ist natürlich wichtig, ist der Index, das heißt so ETF-Kosten bleiben zum Beispiel außen vor.
Gut, okay, aber das macht keinen Unterschied, ne? Weil man könnte jetzt auch von allen Kursen sozusagen nochmal 0,2% abziehen oder irgendwas in der Richtung, ja. Das macht ja für die Tendenz keinen Unterschied.
Und wir haben dann für jeden Tag im Monat einen Sparplan über 5 Jahre simuliert.
Mhm.
Und dann eben geschaut, wie viele Anteile bekommst du je nach Tag im Schnitt für 100 Euro. Also immer am 1., immer am 2., immer am 3. oder sowas.
Genau. Und den haben die Kollegen wahrscheinlich seit 2001 jedes Jahr
dann verschoben
quasi. Sozusagen. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur 2001 bis 2006, 2006 bis 2011, nein. Jeden Tag sozusagen, oder? So kann man sagen, ist ein 5-Jahres-Sparplan losgelaufen.
Und dann eben auch 2001 bis 2006, 2002 bis 2007, 2000 und so weiter. Immer 5 Jahre und eben jeden Tag, also immer am 1., immer am 2., immer am 3.
Ja.
Genau. Und deswegen kommt auch eine wahnsinnig große Heatmap raus. Also wir haben euch in der App einen Ausschnitt über auch, es sind auch, ich glaube, 10 Jahre oder über 10 Jahre rein und das ist schon eine große Tabelle und die Tabelle ist in echt nochmal nur einiges größer. Aber was kam raus? Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ab Januar 2007 5 Jahre immer am 6. des Monats investiert hättest.
Also immer losgegangen am 6. Januar 2001. Nee, 2007.
2007. Dann am 6. Februar 2007, am 6. März und so weiter.
Ja.
Dann hättest du im Schnitt 0,9398 Anteile bekommen.
wenn ich was immer am Monatstag. Es geht ja um den Monatstag. Es geht jetzt nicht um den Monat, ja, auch wichtig, ja. Es geht nicht um den Monat. Da gibt es ja nochmal eine andere Beschreibung, ob es jetzt im Winter oder im Sommer günstiger ist und diese ganze Geschichte.
Sell in May and go away.
Ja, und so weiter. Das interessiert uns heute nicht, sondern es geht immer, wir investieren immer am Monat 6.
Genau. Weil das dein Glückstag ist oder was auch immer. Ja?
Genau. Und jetzt sagen wir mal die Anzahl, wir rechnen ja in Anteilen, das ist unsere Währung sozusagen. Gerade. Genau. Wie viele Anteile hätte ich bekommen?
100 Euro
ja.
Und du bekommst 0,9398 Anteile.
An dem fiktiven ETF, an
dem MSCI ETF sozusagen. Ja? Und wenn du jetzt immer am 20. investiert hättest.
Im gleichen Zeitraum,
investiert am 6. und ich investiere am 20., dann hätte ich mehr rausgeholt
als okay.
Und zwar hätte ich für 100 Euro stolze 0,9483 Anteile bekommen.
Das ist also irgendwie im Bereich von 1% oder sowas.
Ja, so 0,009 Anteile mehr, oder? Müssten es
sein. Okay, ja, und das ist irgendwie so auf 100 Euro gerechnet, 1%. Das ist
minimal.
Okay.
Also das ist minimal besser. Ihr seht es.
Und das aber über die vollen 5 Jahre, ne?
Genau.
Ja, also jetzt nicht verstehen, nicht 1% pro Jahr, das wäre schon richtig krass. Das wäre ein richtiger Hebel sozusagen, sondern über diese 5 Jahre habe ich insgesamt sozusagen grob, genau, ja, so 1% mehr
genau
rausgeholt. Indem ich am 20. anstatt am 6. investiert habe. Okay.
Also es ist wirklich minimal, muss man sagen, aber ist natürlich die Frage, was ist der größte Unterschied so in unserer Tabelle, die du auch bei uns in der App anschauen kannst. Der größte Unterschied ist zum Beispiel im Jahr 2004 zwischen dem besten und dem schlechtesten Kaufzeitpunkt sind 1,3%. Nicht pro Jahr, sondern über die 5 Jahre gemittelt.
Das ist das Maximum, was man rausholen konnte.
Genau.
Und da war es, welche Monatstage, weißt du das?
Das weiß ich aus dem Stegreif gar nicht mehr.
Aber das war dann sozusagen im Zeitraum von 2004 bis 2009 dann logischerweise.
Genau.
Mhm. Okay.
Und 2003 war es zum Beispiel der kleinste Unterschied mit 0,54%.
Mhm. Also da, wenn man es optimal getroffen hätte, hätte man über 5 Jahre 0,5 irgendwas Prozent rausgeholt.
Aber über 5 Jahre.
Total, ne? Nochmal, nicht pro Jahr, weil das sähe schon mal deutlich anders aus, sondern insgesamt hätte man 0,5%, wenn man besser dargestellt.
Und wir sind ja jetzt nur, also der Unterschied sind ja nur, 0,7.
Also wir liegen irgendwie so im Bereich gerade in unserem Beispiel zwischen 0,5 und 1,3% insgesamt über 5 Jahre.
Genau.
Okay.
Ist natürlich die Frage, wie viel macht das aus? Also, wenn du jetzt von 2004 bis 2008, 5 Jahre lang.
Okay, ja, stimmt, 2004 eingerechnet, deswegen 2004 bis 2008, okay.
Jeden Monat im Schnitt schlechtesten Tag 100 Euro investierst. Das sind ja dann insgesamt 6.000 Euro.
Immer am schlechtesten Tag?
Genau.
Das heißt, irgendwie, ich würde meinen Sparplan jeden Monat wechseln, sozusagen vom Ausführungstag und greif immer ins Klo, was natürlich komplett unrealistisch ist, ja. Aber wir nehmen mal das sozusagen fast schon der anzunehmendste Worst Case, ja.
Dann hättest du nach 5 Jahren
ja
4.306 Euro.
Das sind 100 Euro Sparplan.
Genau, also jetzt nicht wundern, dass es weniger wird, da war die Finanzkrise
in
dem Zeitraum. Egal. Also deswegen
wird das Geld deutlich. 4.306.
Genau.
Okay.
Aus 6.000
Worst Case,
Euro.
Worst Case, ja.
Genau. Am besten Tag,
auch
willst du raten, kommst du eh nicht drauf.
Naja, worst case, irgendwie, keine Ahnung, ich durfte so irgendwie so vielleicht 1-2%, also vielleicht 80 Euro Unterschied oder sowas machen.
56 Euro.
Okay.
1,3%.
Ah ja, okay. Okay. Also und 56 Euro, dann sind wir bei 4.360 irgendwas.
60 part. Irgendwas, also genau.
Okay. Also wir reden über 5 Jahre, über 50 Euro, 60 Euro Unterschied. Also.
Genau.
Und das ist der Best Case zu Worst Case, sozusagen.
Genau.
Okay. Mach nicht so viel aus.
Aber jetzt bleibt natürlich trotzdem die Frage, kann man...
Und das ist, jetzt muss ich mal kurz fragen, weil du jetzt ja den Zeitraum 2004 bis 2008 gerade genommen hast. Das wäre sozusagen, das ist der krasseste Unterschied, den wir gemessen haben, in dem ganzen Betrachtungszeitraum.
Genau. Zumindest nach meinem Verständnis der Tabelle, ja.
Also wenn wir den krassesten Unterschied seit 2001 nehmen und den totalen Worst Case, du greifst immer ins Klo, weil du meinst, du musst die ganze Zeit mit deinem Ausführungstag hin und her spielen, ja, und du machst das Gleiche und du triffst immer den besten Tag, dann hast du 56 Euro für einen 100 Euro Sparplan rausgeholt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist schlechter Stundenlohn.
Ja, allerdings.
Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefragt, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Monats Monatsende und Monatsanfang.
Aber das ist ja auch nur wenige Tage auseinander. Aber okay,
mach mal. Aber du bist ja trotzdem, also wenn du dich auf einzelne Tage festlegst, da, du hast ja ein bisschen so ein Lotto-Problem. Aber wenn du jetzt so ungefähr sagst, läuft jetzt das Monatsende, so die, ich sage mal, das erste Monatsdrittel, die ersten 10 Tage, laufen die besser als die letzten 10 Tage?
Und dann
da wird ja immerhin die Spannbreite der Stichprobe wird ein bisschen größer.
Du willst jetzt auch noch einrechnen, ob du dann dein Konto eventuell ins Minus gehen lässt und dann auch die Dispozinsen dagegen rechnen oder irgendwas. Das rechnet sich niemals.
Aber bis 2008 war das Monatsende tatsächlich besser als der Monatsanfang.
Aber nochmal, wie ist das definiert? Also wenn ich am 25. oder am 30.
Genau, am 28. Also die hinteren Tage waren besser als die vorderen Tage.
Okay, ja, schon interessant. Bis 2008, sagst du.
Und danach, ja, jetzt kommt wieder das, jetzt habe ich eine Regel, die ich privat nutzen kann und ich investiere am Monatsende. Ja, danach war es tendenziell der Monatsanfang.
Gut, okay. Aber das ist schon wichtig, weil man könnte es ja jetzt auch andersrum erzählen, dass man sagt, seit 2008 war der Monatsanfang besser. Also ist ja gut, wenn dein Sparplan am Monatsersten ausgeführt wird. Aber in Wirklichkeit ist das halt der erste Effekt, den wir seit 2008 haben. Und das zeigt die historische Betrachtung, aber das ist auch anders.
Also die Schlussfolgerung unserer Kolleginnen und Kollegen war, es ist am Ende egal.
Natürlich. Ich glaube, liebe Hörer, das hast du jetzt wahrscheinlich aus unserem Lachen auch schon rausgefiltert. Das ist natürlich komplettes Würfelspiel mit anderen Worten und es macht vor allen Dingen, das ist eigentlich die wichtige Message, es macht nicht viel aus. Wir haben ja gerade gehört, ne? Über 5 Jahre das Maximum, was du irgendwie rausholen kannst und das wirst du natürlich nie rausholen, weil du wählst natürlich einen Tag in deiner App aus, an dem dein Sparplan ausgeführt werden soll und damit wirst du halt im Mittel ganz gute Ergebnisse erwirken.
Oder du wählst es gar nicht aus, sondern du machst einfach den Sparplan und dann sagt er halt, okay, nächste Ausführung am 6.
Genau, und selbst wenn dein Broker nur den Monatsersten anbietet, das gibt es ja auch heutzutage noch, machst du damit ganz, ganz bestimmt nichts falsch.
Genau, das ist das Gute. Man muss sich den Kopf nicht drüber zerreden. Ja. Ich meine, die Frage, was weißt du es, wann dein Sparplan ausgeführt wird?
Am Monatsersten. Bei mir am Monatsersten.
Okay. Schau, ich weiß es zum Beispiel gar nicht.
Ah, okay.
Weil ich kriege dann irgendwann eine Benachrichtigung von der App, die sagt, ja, ihr Sparplan wurde ausgeführt und es wurden so und so viele Anteile gekauft. Dann weißt du immer, wie der Kurs gerade ist, so ungefähr, weil du investierst ja immer die gleiche Summe. Ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, an welchem Tag.
Nee, bei mir ist das schon sehr genau getimt. Ne? Das Gehalt von Finanztipp kommt irgendwann zwischen dem 28. und dem 30. Und dann spätestens am 30. oder 31. wird die Lastschrift abgebucht von meinem Konto und am 1. werden die Anteile gekauft.
Ja, okay.
Oder sagen wir so, am 1. Börsentag nach dem 1. Ne? Also wenn der 1. halt ein Sonntag ist, dann wäre es der 2.
Man könnte jetzt aber natürlich auch sagen, unsere Nutzerinnen und Nutzer, ja, aber Moment. Sonst sagt ihr immer, man muss 15 Jahre mindestens investiert sein und jetzt rechnet ihr hier mit 5 Jahreszeiträumen rum.
Naja, da geht es ja nur um die Einstandskurse. Das kannst du ja so nicht vergessen. Da geht es ja nicht um das Endergebnis sozusagen, wann wieder dann im weitesten Sinne gelaufen ist, der Sparplan, sondern es geht ja nur darum, zu welchem Kurs du am Monatsersten, 15., 30., wie auch immer, eingekauft hast. Das ist eigentlich das Entscheidende dabei.
Und vor allem, also auch wenn man auf lange Zeiträume schaut, also zum Beispiel 2001 bis heute oder 2002 bis heute, dann kommt raus, das erwartbare Resultat der Regression zum Mittelwert Also im Endeffekt sagt es ja nur, dass Dinge zu ihrem Mittelwert zurückkehren auf lange Sicht. Also jetzt sagen wir mal, Saidi und ich gehen Minigolf spielen.
Jetzt kommt so eine schöne E-Mail-Analogie. Ja?
Ich bin kein sehr guter Minigolf-Spieler. Ich weiß
ich
nicht,
bin ein bisschen ist. Besser als E-Mail, glaube ich, das haben wir letzten Winter festgestellt, aber nicht sehr viel besser.
Und wenn, jetzt sagen wir spielen 2-mal gegeneinander und ich habe einfach das richtige Frühstück, habe einen guten Tag und jetzt mache ich dich da richtig lang.
Okay.
Spiele eine richtig gute Runde.
Das könnte mir passieren, wenn ich nicht gut frühstücke, in der Tat.
Und zerleg dich da auf dem Minigolfplatz. Ja. Wenn wir jetzt aber 15 Jahre lang jeden Sonntag 2 Spiele spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich nach diesen Ausreißern nach oben immer zu meinem eigentlichen Niveau zurückkehre, auf dem ich spiele. Und auf dem wird sich auch, also wenn wir jetzt meine Lernkurve, wenn wir mal
genau,
annehmen,
ich wollte
das sagen. Wir nehmen das, mal an, ich habe keine Lernkurve.
Die Analogie bei Emil ist ein bisschen schief, weil ich glaube, dass Emil durchaus eine Lernkurve hätte.
Nehmen wir mal an, ich habe keine Lernkurve. Dann bedeutet das einfach nur, dass meine Ergebnisse sich am Ende in so einem Korridor um mein tatsächliches Leistungsvermögen bewegen.
Genau, du würdest halt immer mit, was ist denn so realistisch, bei so einem Mini-Parcours?
Ich spiele mal 2 Überpaar, 2 Unterpaar und so weiter und am Ende.
Ja, eher kommen wir bei, weiß ich nicht, was ist es dann, +15 oder so. Ich kenne die Golf nicht raus. So Handicaps.
Genau, aber das ist ja das, was da dann passiert. Also am Ende landest du immer beim Mittelwert, vorausgesetzt, es gibt keine Lernkurve.
Genau, wobei das tatsächlich, also jetzt steigen wir vielleicht ein bisschen zu sehr in die Regression zur Mitte ein, ja, wobei das bei Menschen tatsächlich relativ gefährlich ist, mit Regression zur Mitte zu lernen. Warum? Naja, weil wir halt keine konstanten Objekte sind.
Genau.
Also wir haben A, Lernkurven, andererseits altern wir, das sieht man zum Beispiel, das ist ein Bereich, mit dem ich mich beschäftige, bei Profisportlern, ja, also das ist halt stark altersabhängig, ja, da kannst du nicht so einfach mit Regressionen zur Mitte rechnen, zum Beispiel wie oft so ein Stürmer ein Tor trifft oder sowas in der Richtung, ja, das ändert sich durchaus mit dem Alter.
Aber es ist zum Beispiel, wo, bei was merkt man das gut, wo man es, finde ich, zum Beispiel sehr gut merkt, ist der Weg in die Arbeit.
Mhm. Ja, okay, ich verstehe.
Du fährst ja...
Es gibt so eine durchschnittliche Verspätung der Deutschen Bahn, willst du sagen.
Genau, und das, du hast ja, egal was passiert, du hast immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber am Ende, wenn man das erfasst oder auch so, wenn so dein Handy dir so ein Recap gibt bei Google Maps oder so, dann brauchst du eigentlich ziemlich
ähnlich. Der Korridor ist dann ziemlich ähnlich, ja.
Der Korridor ist relativ eng.
Und das ist mal ein guter, jetzt sind wir ganz weit weg von unserem eigentlichen Thema, aber so ist das ja. Das ist immer ein guter Punkt für unsere Wahrnehmung, weil es natürlich die, weiß ich nicht, die 20 oder 30 Minuten Stau, die vielleicht ungewöhnlich sind, die regen einen natürlich viel mehr auf und die bleiben viel mehr im Gedächtnis, als die dreimal, in denen man komplett problemlos durchgekommen ist. Das, also außer es ist so ungewöhnlich, dass du komplett problemlos durchkommst, dann bleibt dir das auch wieder im Gesicht, im Gedächtnis hängen.
Alle Ampeln grün.
Aber mir ist es zum Beispiel so, ja, mit der Bahn, wenn die jetzt 5 Minuten zu spät ist, das merke ich gar nicht, ja, weil das ist normal.
Das ist so einfach in deinem Korridor.
Genau. Ja. Also heute war man zum Beispiel pünktlich, ja, jetzt erinnere ich mich gerade dran und das ist mir dann tatsächlich aufgefallen. Aber wenn der Zug natürlich 30 Minuten Verspätung hat, ja, dann das fällt dir dann negativ natürlich auf.
Aber da ist eben auch, also wenn du jetzt sagst, wir schauen von 2001 bis heute, 2002 bis heute, da ist es dann wirklich so, der Tag spielt kaum eine Rolle, je länger dein Sparplan läuft. Quasi analog zu, je öfter wir gegeneinander Minigolf spielen, desto normaler wird das Ergebnis.
Also mit anderen Worten, wenn du zum ersten Mal oder überhaupt, wenn du einen ETF-Sparplan aufsetzt und du stehst vor dieser Auswahlmöglichkeit erster 7., 15., 21., was weiß ich auch immer, ja, macht ja darum bitte keinen Kopf. Im Zweifelsfall am Monatsersten und gut ist, ja. Wichtiger ist, das ist ja die alte Regel, die wir wieder aufstellen, es sollte relativ zeitnah dazu sein, wenn dein Einkommen auf deinem Konto eingeht, was auch immer, wenn es dein Gehalt ist oder sonst BAföG, wie auch immer, das, wovon du lebst, relativ zeitnah dazu würde ich den Sparplan aufsetzen nach der alten Regel, automatisiere dein Sparen, spar gleich am typischerweise am Monatsanfang oder dann, wenn viel Geld auf deinem Konto ist, spar was weg, dann geht es dir insgesamt psychologisch, lebensqualitätstechnisch, das meine ich wirklich so, lebensqualitätstechnisch besser, deutlich. Weil du musst kein schlechtes Gewissen haben. Der Rest, was da ist, das kann man ausgeben, weil Sparen ist schon erledigt.
Und du könntest ja theoretisch auch, jetzt sagen wir, du bekommst dein Gehalt am 15., aber dein Broker bietet nur den 1. an. Dann ist es ja auch kein Problem, weil dann sagst du eben, okay, immer am 16. überweise ich das per Dauerauftrag in dem Fall auf mein Verrechnungskonto.
Wenn das geht, ja, dass du sagen kannst, dass der Sparplan vom Verrechnungskonto weggeht, ja, das geht, glaube ich, überall. Ja,
und kann man dann machen. Ist das Geld quasi schon aus dem Sinn, liegt da auf dem Verrechnungskonto in seinem Rangierbahnhof quasi und wartet dann, bis die Rangierlokomotive kommt und
so. Total. Also stehe ich auch voll mit, ne? Das ist dieser psychologische Effekt. Aus den Augen, aus dem Sinn, das Geld zur Seite schaffen, ja. Das hat schon immer funktioniert, ja. Schon mit Omas Sparschwein hat es funktioniert. Und das funktioniert mit dem Verrechnungskonto, Tagesgeldkonto und so weiter natürlich ganz genauso.
Man kann dann auch am Ende wahrscheinlich sogar den nehmen, den das Depot vorschlägt. Also solange man das Geld automatisch wegschafft.
Alles gut.
Ist natürlich wieder der Klassiker. Wann sind jetzt aber diese Tage?
Wie, welche Tage? Also welches relativ gesehen, die bisschen besseren Tage waren?
Oh, jeder Broker hat ja andere Tage.
Ach so,
okay. Also gar nicht mal, welche besser sind oder nicht. Und es haben ja nicht alle die gleichen. Also es bietet ja nicht jeder, ich sag mal, 1, 15, 28 an oder so.
Ja.
Deswegen haben wir natürlich noch hier ganz kleiner Exkurs in unsere Empfehlungen. Bei Traders Place zum Beispiel, so raten ist jetzt wie Lottozahlen raten, welche Daten Traders Place anbietet.
Keine Ahnung.
Welche nicht?
4 wahrscheinlich oder sowas in der Richtung.
Ja, nah dran, 5.
5? Was, 1., 5., 10., 15., 20., was wir so.
Genau, 5., 15., 28. Finanzen Net Zero, abgefahren, da wäre ich nie drauf gekommen. 6., 14., 21. oder 29.
Okay, interessant.
Scalable
Capital. Was machen die am 29. Februar, wenn es den nicht gibt?
Das okay. wissen wir nicht. Okay, lass mal stehen. Das habe ich mich auch kurz gefragt. Scalable Capital, komplett crazy, hat 9 verschiedene mögliche Termine.
Ich bin ja bei Scalable. Ich dachte, ich hätte nur 4 Auswahlmöglichkeiten. Na, interessant. Okay.
Vielleicht nicht weit genug gescrollt oder so.
Nein, mein Spappel läuft halt einfach schon eine Weile. Obwohl, das stimmt. Das ist mir, na, ich habe ihn ja mal umgestellt. Ja, ist mir nicht aufgefallen.
Muss mal nachschauen nachher. Trade Republic, 2., 9., 16., 23. Finde ich zum Beispiel interessant, dass Trade Republic keinen so späten Termin hat, ist bei ING und kommt direkt auch so. Die haben 1., 7., 15. und 23. Das finde ich nur einfach abgefahren, weil du hast ja wahnsinnig viele Leute, die ihr Gehalt so um den 28. bekommen in Deutschland. Mhm. Dass man da dann sagt, ja komm, machen wir gar nicht, wir machen 23. und dann ist Schluss und erst wieder am 1.
Oh, okay.
Also, du kannst ja auch, je nachdem, falls du sagst, oh, mein Glückstag ist aber der 14., dann weißt du jetzt,
ja, also
welche Finanztipp-Depot-Empfehlung was für dich
ist. Stellt euren Sparplan danach ein, wann euer Geld auf dem Konto ist und nicht, wann ihr glaubt, per Würfeln oder lasst dann Affen auf die Dartscheibe werfen, wann dann der beste Tag im Monat ist.
Wäre aber jetzt lustig, mit diesen Zahlen hätten wir natürlich so ein kleines Tarot-Ding machen können, dass du dann auf so eine esoterische Art die richtige Empfehlung für dich finden kannst.
Schwierig.
Mit der Magie der Zahlen.
Schwierig.
Auf jeden Fall verlinken wir dir alle von uns empfohlenen Depots unter diesem Podcast.
Vielleicht muss man noch eines dazu sagen. Ne? Es ist ja erstmal eine berechtigte Hypothese zu meinen, dass sehr viele Leute am Monatsanfang investieren, weil es gibt ja doch dann schon einige Sparpläne auf der Welt. Ja. Denn letztendlich reden wir ja über den Weltaktienmarkt und wie die Kurse auf der Welt von Apple und Microsoft und so weiter diesen Aktien bestimmt werden. Aber der Punkt ist natürlich, dass diese Effekte sich wieder ausgleichen. Wir sind ja nicht die Ersten, die uns diese Frage stellen. Und es gibt natürlich viele schlaue Investoren und auch viele schlaue Maschinen da draußen, die natürlich solche Anomalien sofort entdecken und sie ausnutzen und dadurch werden sie, wie man so schön sagt, wegarbitriert. Ja, also, weil dann halt dann doch ziemlich viele Leute am, was weiß ich, 15. kaufen, weil sie eigentlich wissen, dass da die Kurse nicht so gefragt sind, niedriger sind, sind sie es dann halt eben nicht. Und dadurch nivelliert sich das dann letztendlich aus.
Und was man, glaube ich, auch unterschätzt ist, es gibt ja doch auch mehr Länder weltweit, in denen Leute zum Beispiel auch pro Woche oder solche Dinge bezahlt werden. Also man schließt da oft, glaube ich, zu sehr auch aus seinem Kosmos auf die Gewohnheiten von anderen.
Ja, das ist richtig, genau. Und allgemein, so wiederum so verbreitet sind ETF-Sparpläne dann auch wieder nicht. Ja, dazu muss man sich klar machen, dass bei weitem nicht alle ETF-Investoren langfristig investiert sind. Also da fließt schon tagtäglich sehr, sehr viel Geld rein und raus. Und das überlagert natürlich alle möglichen Effekte von so langfristigen Sparplänen. Also wir sind irgendwie hoffentlich alle ein bisschen so orientiert, dass das Richtung Altersvorsorge und sowas geht. Aber das ist bei weitem nicht die große Masse der Investoren. Die sind durchaus auch mal sehr viel kurzfristiger, spekulativer unterwegs.
Vor allem, was ich mich auch gefragt habe, es gibt ja auch sehr, sehr viele institutionelle Investoren.
Genau, also Banken, die meine ich auch damit. Ja.
Und die würden ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt sagen, das hat einen Effekt, dann die rechnen sich das ja auch sehr genau hin. Die würden dann sagen, oh, wir machen das immer am 2., weil dann ist der Kurs doch ein bisschen besser als am 1., wenn das ein Phänomen wäre. Und dadurch mittelt sich es ja auch wieder ein bisschen auf.
Also insgesamt so von ganz weit oben drauf geschaut, muss man halt sehen. Die Börse ist halt ein sehr starkes, transparentes Zahlenuniversum. Und in einer digitalen Welt, erst recht jetzt unter Bedingungen von KI, sind solche Systematiken ja letztendlich für Computer auch sehr schnell zu erkennen, darzustellen. Natürlich wird in vielen Fällen dann noch ein Mensch eine Entscheidung treffen, ja, aber genau um solche auch wieder auftretenden Anomalien auszunutzen, ist das alles viel zu transparent.
Das ist doch
hohe Schwarmintelligenz. Ja, hohe
das
Schwarmintelligenz.
Ist doch ein visionäres Schluss.
Oh Gott, Jesus. Das ist eigentlich keine so neue Erkenntnis. Aber muss man mal sagen. Ja.
Aber ein guter Übergang zu unseren Fragen. Die erste kommt von Tatjana.sim, Hazer Edi. Lieber ein gemeinsames ETF-Depot mit meinem Mann wegen besserem Zinseszins oder getrennte Depots?
Okay. Ja, da muss ich Tatjana sagen, da ist ein kleiner Denkfehler tatsächlich drin. Also es ist nicht so, ich verstehe die Frage so, dass wenn man das Geld in einem Depot zusammenfassen würde, dass sie davon ausgeht, dass es dann höherer Zinseszinseffekt tatsächlich mehr Rendite machen würde. Das ist nicht der Fall. Für die Rendite macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du dein Geld auf 1, 3 oder meinetwegen auch 10 Depots.
Oder ob es quasi 10 oder 100 Euro sind.
Völlig egal. Ne? Wenn du 6% Rendite pro Jahr machst, dann sind das 6% auf 100 Euro oder auf 10.000 Euro oder auf 100.000 Euro. Und auf wie viel Depots, die verteilt sind, ob jetzt in eins oder mit zwei, mit dem Ehemann, macht das überhaupt keinen Unterschied. Das ist eine Frage der Gebühren. Da es, sage ich mal, ja heute genügend kostenlose Depots gibt, macht auch das nicht das Entscheidende. Steuerlich macht es, wenn ihr verheiratet seid, auch keinen Unterschied, sondern die entscheidende Frage ist, fahrt ihr das gleiche Ziel? Fahrt ihr in die gleiche Richtung oder sagt ihr eher, nee, ich möchte eigentlich jeder unterschiedlich ein bisschen anlegen. Ja? Vielleicht der eine weniger Risiko und die andere mehr Risiko, dann ist es halt einfacher, wenn man das in zwei getrennten Depots fährt. Und natürlich im Falle einer Trennung ist es auch einfacher, obwohl das, das muss man auch dazu sagen, bei Verheirateten natürlich rechtlich relativ einfach zu trennen ist. Ja, dann wird das ganze Thema Zugewinnausgleich und so weiter wäre im Fall einfach einer Scheidung auch bei einem Depot relativ einfach zu machen. Die entscheidendere Frage ist eigentlich, möchte jeder wirklich sein eigenes Geld verwalten und auch ein Stück weit, ja, unabhängig voneinander bleiben, ja, sozusagen, mein Geld ist mein Geld, dann macht es natürlich Sinn, zwei Depots zu machen. Wenn ihr euch da eh sehr einig seid, gleiche Risikobereitschaft, gleiche Ziele habt, dann kann man auch ein gemeinsames Depot machen, aber das erfordert definitiv wesentlich mehr Kommunikation. Da muss man schon regelmäßig über das Geld reden.
Die zweite Frage kommt von Lars.mrm. Wie hoch sollte der Notgroschen sein? 2 bis 3 Monatsausgaben? Oder 2 bis 3 Gehälter?
Ah, okay. Die Frage ist nach Gehältern versus Ausgaben. Ja, das macht den Unterschied. Wir sagen mal 2-3 Monats Gehälter, Einkommen. Ja, das war sozusagen immer unsere
Netto-Einkommen.
So als Faustregel. Ja, das hat sich mal eingebürgert, weil wir damit mal abgeschätzt haben. Das ist das, womit du wahrscheinlich dann tatsächlich noch mehr Monate über die Runden kommst, weil wir davon ausgehen, dass du nicht dein gesamtes Einkommen verbrauchst. So, wenn du jetzt, man könnte das auch in Ausgaben rechnen, ja, und dann würde ich halt entsprechend etwas mehr ansetzen. Ne? Dann würde man wahrscheinlich sagen, tja, gute Frage, 4, also wenn du sagst 2 bis 3, dann wären es vielleicht eher 3 bis 4, 5 netto Monatsausgaben, je nachdem, wie natürlich das Verhältnis ist. Letztendlich kann man sich ja fragen, wie viele Monate müsste ich im Notfall davon überleben können? In Deutschland ist das Gott sei Dank eine relativ theoretische Frage, weil du ja in aller Regel immer staatlich in irgendeiner Form aufgefangen wirst, ja, ob das jetzt Arbeitslosengeld Geld ist, Bürgergeld oder ähnliches. Deswegen, also unsere Faustregel ist gerechnet auf Höhe der Nettoeinkommen sozusagen. Man könnte es aber auch auf der Höhe der Ausgaben fahren, da müsste man nur etwas mehr ansetzen, je nachdem wie groß, also wie viel man wegspart, mit anderen Worten pro Monat, je nachdem wie hoch der prozentuale Anteil der Ausgaben am Einkommen ist.
Und die Nettogehälter sind natürlich auch viel einfacher zu kalkulieren.
Genau, das war auch ein Grund, weil wir die Faustregel möglichst einfach machen wollten und die Leute können sehr viel einfacher sagen, wie viel sie verdienen, als wie viel sie im Monat ausgeben, abgesehen von den Ausgaben ja auch ein variabler Anteil, das differiert ja von Monat zu Monat auch stark.
Und Anna möchte wissen, hey Saidi, welche Altersvorsorge empfehlt ihr für Selbstständige? Sie hat nämlich eine psychotherapeutische Praxis.
Mhm. Als Psychotherapeutin würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie solo-selbstständig ist. Ja, vielleicht hat sie eine Angestellte, eine Sprechstundenhilfe oder ähnliches sozusagen, weil meistens für kleine Selbstständige grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie für alle. Also warum sollte für einen Selbstständigen nicht auch ein ETF-Sparplan Sinn machen? Ja, mal vorausgesetzt, man hat noch mindestens 15 Jahre Zeit, aber das wissen wir ja, dass auch gerade durchaus für ältere Leute auch oftmals ein ETF-Sparplan noch deutlich Sinn macht. Und das ist auch nötig für Selbstständige, weil du brauchst schon auch eine ordentliche Rendite, um überhaupt ansatzweise einen vernünftigen Ersatz für die gesetzliche Rente schaffen zu können. So, sage ich damit jetzt, dass dort 100% der Altersvorsorge in ETF gehen sollen? Kann man machen, muss man nicht machen. Es ist ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Einerseits bin ich quasi mal gezwungen, als Selbstständige ein hohes Risiko zu fahren, weil ich letztendlich, ja, damit ich einfach letztendlich genug Volumen aufbaue, genug Vermögen aufbaue. Andererseits brauche ich natürlich auch immer ein gewisses Sicherheitspolster. Ja, und dieses Sicherheitspolster sollte man halt dann extra halten. Das fängt an bei Steuerrücklagen bis hin eben zu privaten Rücklagen. Das ist immer beim Thema Notgroschen und das gehört natürlich nicht aufs ETF-Depot. Und dann will ich nur 2 Punkte noch ansprechen. Für manche Selbstständige kann tatsächlich ein günstiger Rürup-Vertrag Sinn machen als Ergänzung. Da würde ich dann auch einen Rürup-Vertrag nehmen, in dem ETFs bespart werden können, einfach aus steuerlichen Anreizen. Aber bitte nur dann machen. A, wenn die ganze Situation gesettelt ist, das würde ich nicht sofort machen, wenn ich mich frisch selbstständig mache, weil ich weiß nicht, ob ich das bleibe und dann habe ich so einen Rürup-Vertrag an der Backe, den ich später, wenn ich dann wieder in einen Angestelltenjob gehe, nicht mehr brauche. Also wenn das alles Business läuft gut und ich weiß das, ja. Und wenn ich auch ganz klar sagen kann, ich habe keine großen zu versteuernden Einnahmen im Alter, mit anderen Worten, mein Steuersatz im Alter wird deutlich niedriger sein als jetzt, während ich noch arbeite, dann kann ich mir die Zinsdifferenz ausnutzen. Und dann gibt es natürlich immer noch die universelle Alternative für Selbstständige, genau wie für jeden anderen. Kann natürlich auch über eigene Immobilie nachdenken, aber das ist eine wesentlich kompliziertere und in gewisser Weise auch riskantere Alternative für Selbstständige, weil ich natürlich ja davon ausgehen muss, Sorge dafür tragen muss, dass ich mir die Rate langfristig auch leisten kann.
Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dieser Edi.
Danke dir, Emil.
Vielen Dank dir, fürs liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, falls uns eine gute Bewertung da ist, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Und schau gerne mal in der Finanztipp-App vorbei und zieh dir die Heatmap mit den Daten rein. Das ist wirklich ganz cool, sich das mal zu geben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.